Ja, wir feiern ja bald das Osterfest und zu Ostern gedenken wir ja daran, dass Jesus auf die Erde gekommen ist und auch für uns gestorben ist, also an sein erstes Kommen. Und mit diesem ersten Kommen hat Jesus ja, wie wir schon gelesen haben, das Reich hier auf Erden begonnen. Und dazu gibt es ja mehrere Verse, wo das hervorgehoben wird. Einmal den, den wir gelesen haben. Ein anderes Beispiel ist in Matthäus 12. Das ist die Begebenheit, wo Jesus Teufel ausgetrieben hat und ihm vorgeworfen wurde, er hätte das durch den Beelzebub getan, durch den Obersten der Teufel. Und darin sagt Jesus dann, so ich aber die Teufel durch den Geist Gottes austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Und aus dem Kontext wissen wir ja, dass das so ist. Er hat die Teufel durch Gottes Kraft ausgetrieben und somit ist das ja bestätigt, dass Gottes Reich schon gekommen ist oder begonnen hat, sagen wir es so. Und das wird auch weiter verdeutlicht, wie das Reich dann weiter wächst. Das lesen wir in Lukas 13, das ist die Begebenheit oder das Gleichnis von dem Senfkorn. Das ist in Lukas 13, Verse 18 und 19. Er sprach aber, wem ist das Reich Gottes gleich und wem soll ich es vergleichen? Es ist einem Senfkorn gleich, welches ein Mensch nahm und warf's in seinen Garten. Und es wuchs und ward ein großer Baum und die Vögel des Himmels wohnten unter seinen Zweigen. Also das Reich Gottes hat angefangen klein wie ein Senfkorn. Und das kann man so übertragen auf das frühe Christentum. Es waren nur sehr wenige Menschen, aber aus diesen wenigen Menschen ist die am weitesten verbreitendste und die größte Religion dieser Welt geworden. Und da heißt es ja dann auch, die Vögel des Himmels wohnen unter seinen Zweigen. Jetzt kann man das einmal so sehen, dass das einfach eine bildhafte Sprache dafür ist, dass dieser Baum sehr groß geworden ist. Aber man kann auch diesen Vergleich ziehen. In anderen Gleichnissen werden die Vögel genutzt als Bild für die Welt. Und wenn man das auf dieses Gleichnis überträgt, dann heißt das ja, dass die Welt in diesem Reich Gottes unter diesen Zweigen wohnt, also quasi unter dem Dach dieses Reiches wohnt. Und es oft nicht mal merkt. Und das merkt man oft, wenn man mit Menschen spricht, die atheistisch eingestellt sind. Sie nehmen vieles so selbstverständlich hin, unsere Gesetze, unsere Moralvorstellungen, und machen sich dabei meistens keine Gedanken darüber, dass das fast alles seinen Ursprung in dem christlichen Glauben und in den biblischen Werten hat. Und so ist dieses Reich Gottes schon jetzt auf Erden sehr groß geworden und es wird vollendet werden mit Jesu zweitem Kommen. Dazu lesen wir ja viel in der Offenbarung, das werde ich jetzt im Einzelnen nicht lesen. Aber in dieser Zwischenzeit ist es Aufgabe von uns Christen, das Reich Gottes weiter zu bauen und zu verbreiten. Jesus betet ja auch im Vater unser, dein Reich komme, dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel. Also das ist diese Bitte oder der Wunsch danach, dass so wie Gottes Willen im Himmel stattfindet, dass der auch hier auf Erden sich immer weiter verbreiten soll und immer mehr Einfluss gewinnen soll. Und ich denke, man kann sagen, dass die Gemeinde, also die Gemeinschaft aller Gläubigen oder aller Bekehrten, eine Repräsentation dieses Reiches ist, hier auf Erden. Soll ein Abbild und ein Vorgeschmack des Himmels sein. Und die Gemeinde besteht ja aus den einzelnen Menschen. Also die Grundlage ist der einzelne Christ. Und so beginnt auch das Reich Gottes in einem jeden Christen. Beide, die Gemeinde als Ganzes und der einzelne Christ, haben gewisse Aufgaben oder es werden auch gewisse Erwartungen an ihn gestellt. Eine davon lesen wir in Römer 12. Römer 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber begehtet zum Opfer, dass da lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Welches sei euer vernünftiger Gottesdienst? Also die Christen werden aufgefordert, sich ganz mit ihrem ganzen Wesen Gott zu übergeben, das eigene Ich vollkommen aufzugeben. Denn nur da, wo wir uns völlig Gott übergeben haben, kann Gott auch frei wirken. Ein anderer Vers, das ist eher eine Verheißung, die mir wichtig geworden ist, die lesen wir in 2. Petrus 1. 2. Petrus 1, Verse 3 und 4. Nachdem allerlei seiner göttlichen Kraft, was zum Leben und göttlichem Wandel dient, uns geschenkt ist durch die Erkenntnis des, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welche uns die teuren und allergrößten Verheißungen geschenkt sind, nämlich dass ihr dadurch teilhaftig werdet der göttlichen Natur, so ihr flieht die vergängliche Lust der Welt. Wenn man mal darüber nachdenkt, über diese Aussage, dass wir teilhaftig werden der göttlichen Natur, dann ist das sehr weitgehend. Also das ist nicht nur so ein Umdenken der Gedanken, sondern das heißt ja, dass wir in unserem ganzen Wesen an Gott teilhaben dürfen. Das heißt ja, der Mensch wird ein neues Wesen werden. Man darf da natürlich nicht zu weit gehen, wir werden niemals Gott gleichgestellt sein als seine Geschöpfe. Aber doch ist es eine sehr tiefgreifende Gemeinschaft, die wir mit Gott haben dürfen, durch Jesu Tod. Und das zusammen, diese Gemeinschaft mit Gott und die Hingabe in der Heiligung, äußern sich dann in Gottes Wirken mit dem Ziel, dass sein Reich weiter gebaut wird. Und das hat verschiedene Formen. So für die einzelnen Gemeindemitglieder hat jeder andere Aufgaben und Fähigkeiten. Da gibt es die Prediger, die Ältesten, die Lehrer, Sonntagsschullehrer, Menschen, die musikalisch sind. Es gibt die Menschen, die andere ermutigen oder Mut zusprechen. Es gibt die Beter. Und jede kleinste Aufgabe hat eine Funktion in diesem Reich. So wie es auch in einem natürlichen Reich viele Funktionen gibt. Es gibt die Beamten, es gibt die ausführende Gewalt, es gibt die Infrastruktur, die Menschen, die die Wasserversorgung aufrechterhalten. Und vieles von dem sieht man vielleicht nicht mal, aber doch ist es notwendig, damit eine Nation und ein Reich weiter bestehen kann. Und genauso ist es auch in Gottes Reich. Und so wie der Einzelne seine Aufgaben hat, haben wir auch kollektive Ziele, die wir als Gemeinschaft verfolgen. Eine dieser Hauptaufgaben der Gemeinde ist in Form der Gottesdienste, dass durch die Gottesdienste der Einzelne für den Dienst ausgerüstet wird. Die Gemeinde und auch die Gottesdienste sollen eine Stärkung sein, damit wir alle weiter wachsen können. Ein Vers dazu lesen wir in Kolosser 3, Vers 16. Kolosser 3, Vers 16. Lasset das Wort Christi unter euch reichlich wohnen, in aller Weisheit. Lehret und vermahnet euch selbst mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen, lieblichen Liedern und singet dem Herrn in eurem Herzen. Wir werden ja dazu aufgefordert, dass wir uns gegenseitig belehren, uns mit dem Wort Gottes beschäftigen und uns damit ermutigen. Und es heißt aber auch, singet dem Herrn in eurem Herzen. Ähnlich wird es auch gesagt in Epheser 5, Vers 19. Epheser 5, Vers 19. Redet untereinander in Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singet und spielet dem Herrn in eurem Herzen. Also auch das ist eine Aufgabe der Gemeinde, dass wir in den Gottesdiensten Gott verherrlichen, durch Lieder, durch Gebet, durch Dank. Und mir ist wichtig geworden, dass auch dabei ein gewisser Respekt und Ehrfurcht stets erhalten bleibt. Wir dürfen zu Gott als dem liebenden Vater kommen und auch das müssen wir immer im Hinterkopf behalten oder dürfen das auch uns bewusst machen. Aber genauso darf dieser Respekt und diese Ehrfurcht nicht verloren gehen. Auch in Bezug auf das Haus Gottes. Wenn man das mal vergleicht, wenn man in ein altes Kirchengebäude reingeht, da herrscht meistens so eine gewisse Grundatmosphäre des Respekts, selbst wenn man nur zu Besichtigungen da reingeht. Und ich glaube, das ist auch gesund, dass eine gewisse Ebene davon auch bei uns da ist, auch wenn wir ins Haus Gottes kommen. Eine weitere Aufgabe der Gemeinde, da gehen wir nochmal in Römer 12, Vers 2. Vers 1 hatten wir ja schon gelesen. Vers 2 heißt es, und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen möget, welches da sei der gute, wohlgefällige und vollkommene Gotteswille. Das heißt, stellet euch nicht dieser Welt gleich. Also die Aufgabe von uns Einzelnen, aber auch der Gemeinde als Ganzes, ist es, dass wir uns in unserem Wesen von der Welt absondern. Und damit ist nicht gemeint, dass das aus purem Selbstzweck ist, einfach nur damit wir anders sind, und es muss auch nicht ein übermäßiges Achten auf Äußerlichkeiten sein. Aber ein Christ muss als solcher erkennbar sein an seinem Auftreten und Verhalten. Es wird ja auch verdeutlicht, wie das geschieht, durch Erneuerung eures Sinnes. Wir müssen anders sein, weil Gott anders als die Welt ist. Wenn es heißt, dass wir an Gottes Natur teilhaben werden, so ist ja die Welt in der gefallenen Natur. Also der Sündenfall hat die Menschen von Gott getrennt. Und wenn diese Wiederverbindung stattfindet, dann werden wir notwendigerweise anders aussehen als die Welt. So ist das Reich Gottes das genaue Gegenteil zur Welt. Und dieses Reich müssen wir repräsentieren und auf allen Ebenen verkörpern. Und wir sollen den Menschen einen Vorgeschmack des Himmels geben, dadurch, wie wir zusammenleben, wie wir miteinander umgehen, das, was wir als gut erachten, das, was wir als Tugenden voranstellen. Und es gibt viele Diskussionsthemen untereinander in den Gemeinden. Manche sind über natürliche oder äußerliche Sachen. Manches ist über Traditionen oder Gebräuche, die ja sich auch durchaus von Generation zu Generation ändern können. Und das ist ja auch im Kern nichts Falsches. Und ich will da jetzt auch keine einzelnen Punkte ansprechen oder bewerten. Aber als Grundlage darf dieser Wesensunterschied niemals vergessen werden. Es gibt ja auch so, sage ich mal, Graubereich oder Interpretationsspielräume und Unterschiede in den Gewissen. Aber gerade in den Bereichen, wo die Bibel nicht klar definiert, wie es auszusehen hat, ist es, glaube ich, ganz gut, wenn man sich diese Frage stellt: Warum mache ich etwas? Und bin ich dann mit meiner Entscheidung ein besserer oder ein schlechterer Repräsentant des Reiches Gottes? Und damit verbunden ist dann auch die Aufgabe für die Gemeinde, dass wir entschieden für die Wahrheit einstehen. Die Aufgabe der Gemeinde ist es nicht, dass man sich der Welt öffnet oder bequemer oder attraktiver macht. Natürlich sollen wir jedem Menschen gegenüber liebevoll sein und einladend sein auf der menschlichen Ebene und wie wir den Menschen begegnen. Aber es darf niemals dahin kommen, dass man im Wesen Kompromisse macht, um der Welt offener dazustehen. Dazu lesen wir einmal Johannes 15, Verse 18 und 19. Da sagt Jesus: So euch die Welt hasst, so wisset, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wäret ihr von der Welt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich habe euch von der Welt erwählt, darum hasst euch die Welt. Und wenn wir darauf achten, das ist nicht als Eventualität formuliert, das ist als Aussage getroffen. Und ich glaube, daraus kann man dann die Aussage entnehmen: Wenn wir keine Konfliktpunkte mehr zur Welt haben, dann müssen wir uns Sorgen machen. Und das merkt man manchmal in so kleinen Dingen. Ich habe zum Beispiel mit einem Arbeitskollegen, rede ich schon mal über verschiedene Dinge, dann kommen auch die Themen mal so auf gesellschaftliche Sachen oder auch dann schon mal auf Glaubensthemen. Und da habe ich schon manchmal gesagt bekommen, dass ich in meinen Ansichten zu extrem sei. Und das war, wenn ich mich richtig erinnere, bezogen auf darauf, dass ich Abtreibungen ablehne und gleichgeschlechtliche Beziehungen. Und ein anderer Kollege hatte einmal, als er eine Unterhaltung mitbekommen hat und ich ihm geantwortet habe, so ein bisschen abwinkend reagiert, weil ich gesagt habe, dass ich meine, dass unsere Gesellschaft moralisch immer weiter verkommt oder schon verkommen ist. Und da ist mir dann in der Vergangenheit auch aufgefallen, bei mir selbst, dass man häufig Sorgen hatte, klar für die biblische Wahrheit einzustehen oder auch für diese moralischen Überzeugungen. Aus Sorge davor, komisch dazustehen oder anders zu sein oder der Außenseiter, aber auch grundlegend auf das, was wir jetzt schon betrachtet haben, kann man ja eigentlich sagen, dazu gibt es keinen Grund. Allein wenn man die Geschichte des Christentums betrachtet, haben wir über 1500 Jahre Zivilisationsgeschichte des christlichen Glaubens. Und ja, da waren menschliche Fehler drin, Fehltritte, Abfälle, teilweise ein Verdunkeln der Lehre, aber der Kern des Evangeliums ist bis heute erhalten. Und es gibt viele Beispiele dafür, wie dieses Reich Gottes auf Erden große Frucht gebracht hat. So sind zum Beispiel Krankenhäuser im Kern aus christlichen Einrichtungen entstanden, die bis heute bestehen. Auch heute sind viele Krankenhausträger noch aus den Kirchen. Die Klöster zum Beispiel haben Bücher und Wissen angesammelt, woraus dann Lehranstalten und Universitäten entstanden sind. Und wie ich auch schon erwähnt hatte, so Konzepte aus dem Rechtssystem wie Gleichheit vor dem Gesetz basieren im Kern auf der Annahme, auf der biblischen Annahme, dass wir alle Menschen vor Gott gleich geschaffen sind. Und das geht ja dann auch wieder zurück zum Gleichnis von dem Senfkorn, dass die Welt unter diesem Reich lebt, ohne zu merken, was sie überhaupt alles für Vorteile von diesem Reich Gottes hat. Also wir brauchen uns für unseren Glauben nicht zu schämen, für dieses Reich Gottes, was so viel Frucht gebracht hat. So möchte ich zusammenfassend sagen, das Reich Gottes begann mit Jesu erstem Kommen auf die Erde und wir dürfen durch seinen Tod am Kreuz Anteil an diesem Reich und an der göttlichen Natur haben. Wir als Gläubige leben in diesem Reich und wir sind dazu aufgefordert, dieses Reich weiter auszubauen. Dafür ist Grundlage, dass wir uns Gott ein jeder persönlich ganz zur Verfügung stellen und uns von ihm leiten lassen. Und wenn wir uns von Gott gebrauchen lassen, dass wir dann auch mutig für sein Reich einstehen und für die Wahrheiten und dass so noch mehr Menschen an diesem Reich teilhaben können. Und wenn wir uns dann gleich zum Gebet hinknien, dann wollen wir auch dafür danken, dass wir Anteil an seinem Reich haben dürfen und an Gott. Und wir wollen auch dafür bitten, dass das Reich weiter gebaut wird, auch gerade jetzt in den Ostertagen, dass Menschen sich bekehren oder wo es nötig ist, auch sich ganz Gott hingeben. Und wir wollen auch bitten, dass wir die Gottesdienste in der rechten Herzenstellung und auch ja, in dieser rechten Ehrfurcht vor dem, was Gott für uns getan hat, begehen. Und wir wollen bitten, dass wir mutig für dieses Reich einstehen und rechte Vertreter des Reiches Gottes hier auf Erden sind. Amen.